Herzlich willkommen zum Podcast Milch und Kultur mit heute mit mir. Mein Name ist Dr. Olaf Rieck. In meinem früheren Leben war ich mal Tierarzt und seit nunmehr fast 25 Jahren arbeite ich als Alpinist, als jemand, der Expeditionen vorbereitet und durchführt, der darüber Vorträge hält, der mit Leuten im Gebirge unterwegs ist. Ja, und ich bin heute hier, um zu erzählen, was ich so mache und um über ein ganz besonderes Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich über ein wunderbares kleines Naturrefugium, den Holzberg.
Die Sendung geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und dann musst du Sätze beenden oder Fragen möglichst kurz beantworten. Die erste Frage heißt, meine liebste Art zu reisen ist?
Zu Fuß zu gehen.
Das Lied habe ich zuletzt gehört.
Child in Time von Deep Purple.
Grenzen sind?
Dazu da, sie zu überwinden.
Abenteuer sind für mich?
Abenteuer sind für mich Dinge, die unwegbar sind, gefährlich und die, wenn man sie bestanden hat, einen tief zufrieden zurücklassen.
Spaß beim Klettern ist für mich?
Wenn ich hochkomme und nicht runterfalle.
Ein Biotop ist?
Ein Biotop ist ein Ort, wo viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten sich hingeflüchtet haben, weil es ringsherum keine Lebensräume mehr gibt.
Das Schönste an Spitzbergen ist?
Die Einsamkeit und Ruhe.
Gibt es noch eine andere oder einen anderen Ort, wo du gemerkt hast, das ist vergleichbar mit Spitzbergen,
ja,
im Hinblick auf Einsamkeit und Ruhe?
Ja, Feuerland. Also in Spitzbergen war ich mehrfach, viermal, glaube ich. Habe auch eine ausgedehnte Kajak-Expedition dort oben gemacht. Es war fantastisch, es ist eine fantastische Gegend. Und vergleichbar waren zwei andere Regionen, das war Alaska. Ich habe dort auch eine Kajak-Expedition gemacht in der Glacier Bay und habe auch eine kombinierte Kajak-Bergexpedition gemacht auf Feuerland und das war sehr ähnlich. Ja, wir sind dort 5 Wochen unterwegs gewesen und haben ein einziges Mal ein Boot getroffen, sonst keinen einzigen Menschen. Und das ist ein großes Privileg, für das ich sehr dankbar bin, dass ich das noch erleben durfte.
Milch ist für mich?
Das, was meine Freundin in Kaffee tut, was ich nicht verstehe, weil er nicht mehr nach Kaffee schmeckt.
Kletterst du lieber alleine oder mit Menschen zusammen?
Ah, das ist unterschiedlich. Eigentlich bin ich jemand, der sehr gern allein ist, die Einsamkeit genießt. Gerade in den Bergen ist das ja oft noch möglich. Aber ich klettere auch natürlich ganz dolle gerne mit Freunden in einer großen Truppe, wo es lustig ist und so. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann schon mit einem guten Freund allein irgendwo in einer grandiosen Gegend.
Was macht denn einen guten Kletterpartner oder eine gute Kletterpartnerin aus?
Als allererstes macht einen guten Kletterpartner aus, dass er, wenn er mich sichert, sich hineinfühlen kann in das, was ich fühle. Also er muss sozusagen ein erfahrener Mann sein, um das fühlen zu können, oder eine erfahrene Frau, was man da oben im Vorstieg fühlt. Ne? Also der muss spüren, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, der muss sogar einschätzen können, wie die Zwischensicherungen gelegt sind und so weiter. Und er muss natürlich hinterherkommen, beziehungsweise muss auch den Mut haben, vorzusteigen. Also er muss möglichst auf Augenhöhe mit mir unterwegs sein. Ja, aber vor allen Dingen muss er viel Gefühl mitbringen.
Am Holzberg, über den wir gleich sprechen, gibt es 120 Kletterrouten. Um die 120 Kletterrouten, ist das richtig?
So ungefähr, ja.
Was wäre denn die schönste, die du geklettert bist?
Am Holzberg?
Ja. Oh, wie viel bist
das lässt sich relativ, das lässt sich relativ leicht sagen. Also meine Lieblingsroute am Holzberg ist die Supertour von Holger Kühne im Sektor Valentinstag. Und eine andere Route, die vergleichbar schön ist, ist die Route Gaudi an der Sonnenplatte. Das ist auch eine ganz besondere Route. Sowas gibt es nur am Holzberg, so eine grandiose Platte, wo man also die Grenzen der Reibung austesten kann.
Jetzt habe ich ja hier einen Profi vor mir sitzen und muss jetzt als Amateur das mal fragen. Wenn man vielleicht was von Bergsteigern hört oder Alpinisten, dann ist es oft so, dass man denkt, je höher es ist, desto schwieriger ist es und desto mehr Respekt hat man vielleicht auch vor einer Leistung. Was würdest du sagen? Du hast gerade gesagt, Grenzen sind da, um überwunden zu werden. Was ist denn, kann man das überhaupt mit Höhe in Relation setzen beim Bergsteigen, dass das wirklich die größten Herausforderungen sind?
Ja, aber überhaupt gar nicht. Mhm. Also Höhe ist insofern relevant, dass wenn man richtig hoch ist, dass dort eine ganz spezielle Schwierigkeit hinzukommt, nämlich der geringe Sauerstoffpartialdruck. Also ich bin ja so eine, wie soll ich mich bezeichnen? Also ich würde mich als Allrounder bezeichnen. Ich gehe klettern, wie gesagt, im Holzberg. Und ich habe auch schon ein paar 8000er bestiegen. In dieser Palette zwischen Sportklettern im Klettergarten oder gar einer Kletterhalle bis zum Hochalpinismus bin ich eigentlich überall zu Hause. Und so ein 8000er zu besteigen ist natürlich eine völlig andere Sache als eine schwere Route zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz zu klettern. Aber deine Frage läuft sicherlich darauf hinaus, was nun eigentlich so wirklich schwierig ist. Ne? Ja. Wenn man einen leichten 8000er besteigt auf der Normalroute, ist es sicherlich nicht so schwierig und nicht so fordernd, wie wenn man also eine 80 Meter Route in der Sächsischen Schweiz klettert, wo es zwei Nachholringe gibt und wo man alles selber absichern muss und wo man an der Grenze seiner psychischen und physischen Leistungsfähigkeit ist. Also das sind ganz unterschiedliche Anforderungen, die da gestellt werden. Und mit der Höhe hat das alles also nur wenig zu tun.
Wir kommen auf den Holzberg zu sprechen. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du da auch geklettert hast.
Ich bin sehr, sehr oft am Holzberg gewesen. Mhm. Ja, das ist ja nun hier in der Nähe und ist ein ganz besonderer Spot. Also ich bin sehr oft dort gewesen.
Mhm. Was ist denn das, was dich da so oft klettern lässt? Du hast jetzt gesagt, besonderer Spot. Was ist denn das, was dich auch so sehr verbunden damit macht, also dass sich dich sehr stark verbindet mit diesem Holzberg, dass du dich im Moment sehr dafür engagierst?
Ein Aspekt, der natürlich eine große Rolle spielt, ist die räumliche Nähe. Mhm. Ja, also hier in der mitteldeutschen Tiefebene ist es ja nun nicht so einfach, klettern zu gehen. Na, die Alpen sind weit, die Sächsische Schweiz muss man auch immer eine 1,5-2 Stunden fahren. Und wenn man mal Lust auf Fels hat, dann ist es eben so, dass da kann man immer mit dem Fahrrad hinfahren, zum Holzberg von Leipzig aus. Also die räumliche Nähe ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, es ist eine der ganz großen Besonderheiten des Holzbergs, es ist eigentlich ein Ganzjahreskletterergebiet. Man kann im Holzberg, denn im Grunde genommen ist es ja kein Berg mehr, sondern es ist ein Loch, das ganze Jahr über klettern gehen, vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint. Also ich bin dort schon im tiefsten Winter bei Frostgraden mit warmen Händen an warmen Fels nur bekleidet mit einem T-Shirt geklettert, weil die Sonne den Fels aufwärmt und die Wärme wird von diesem Fels abgestrahlt. Dann ist es, wie gesagt, so amphitheaterartig angelegt, ist südlich ausgerichtet. Das heißt, die Sonne erwärmt das sehr stark und es ist sehr windgeschützt. Und deswegen kann man dort das ganze Jahr über klettern. Also außer vielleicht an hochsommerlichen Tagen, wo die Sonne wie verrückt scheint, da kann man da nicht klettern, ist es nämlich viel zu warm. So, aber wie gesagt, an einem Hochwintertag, wenn die Sonne scheint, wenn man sie 2-3 Stunden hat scheinen lassen beispielsweise, so gegen Mittag kommt, kann man da wunderbar klettern. Das ist ein nächster Aspekt. Der dritte Aspekt, der eine große Rolle spielt beim Holzberg, ist die Vielseitigkeit der Routen dort. Von leicht bis schwer, von kurz bis lang, von überhängender, großgriffiger Kletterei bis zu einer Platte, die einmalig ist in Mitteldeutschland, so groß wie ein Fußballfeld, leicht geneigt, durchzogen von feinen und feinsten Rissen, auf denen man dann irgendwie hochklettern muss, was eine ganz tolle Sache ist. Also ich liebe diese Sonnenplatte am Holzberg. Gibt es also sehr viele verschiedene Wege. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Und wenn ich also mit Gästen unterwegs war, die mit mir das Klettern gelernt haben, dann war ich also fast immer im Holzberg, weil es eben so ist, wie ich sagte, leicht bis schwer, alles dabei. Man kann wunderbar die verschiedenen Techniken dort zeigen und so weiter. Also der Holzberg ist also diesbezüglich etwas ganz Besonderes. Und dann, der nächste Aspekt ist, dass es eben tatsächlich ein Naturrefugium geworden ist. Und zwar unter den Augen von uns Kletterern. Und das ist ja auch was ganz Besonderes. Also es wird dort seit etwa 20 Jahren geklettert. Und in dieser Zeit hat sich dieses kleine Naturparadies unter unseren Augen entwickelt. Und das mit anzusehen, war für mich persönlich immer eine große Freude. Also ich bin dorthin gefahren und habe mich darüber gefreut, dass es dort immer schöner wurde. Dass immer mehr Tiere dort zu sehen waren und dass immer mehr Vögel dort eingeflogen sind. Und dass es ein Tirelieren und ein Quaken und eine Kakophonie von verschiedenen Tierstimmen war, dass dort überall Eidechsen unterwegs waren und so weiter, die man gesehen hat, dass man immer mehr Tieren dort begegnet ist. Es war einfach toll. Das hat mir gut gefallen.
Und jetzt kannst du mal einen Blick daran geben, warum sprechen wir denn heute über den Holzberg? Du hast ihn gerade eindrucksvoll beschrieben. Warum sprechen wir darüber?
Ja, weil dieses kleine Naturparadies, die Natur hat sich ja diesen Lebensraum zurückerobern müssen, denn es war ja, wie gesagt, einmal ein Berg und dann wurde daraus ein Steinbruch. Man hat diesen Berg abgetragen, es ist ein Loch entstanden und in diesem Loch ist ein Flachwasserbiotop entstanden. Durch verschiedene Umstände, das muss man jetzt nicht näher ausführen. Wichtig ist die Tatsache, dass es da ist und dass sich dort nach einem Gutachten, das erstellt worden ist, sage und schreibe 10 Fledermausarten, 5 Reptilienarten, 5 Amphibienarten, 47 Vogelarten, 21 Tagfalterarten und so weiter, viele Dutzend Pflanzenarten und so weiter angesiedelt haben unter den Augen der Kletterer. Übrigens ein ganz besonderer Aspekt. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, dass es dort eine Symbiose gab sozusagen zwischen der Natur, die sich diesen Lebensraum zurückerobert hat, und den Kletterern, die dabei zugesehen haben. Offensichtlich, und das sagt auch dieses Gutachten übrigens, offensichtlich haben die Kletterer, hat die Natur nicht dabei gestört, sich diesen Lebensraum wieder zurückzuerobern. So, und nun ist dieser Holzberg an eine Firma verkauft worden, die Erdaushub und unbelasteten Bauschutt in diesem Lebensraum verklappen will.
Bevor weiter, ganz kurz, von wem wurde der denn verkauft, der Holzberg? Wem gehörte der Holzberg?
Die Basalt AG hat diesen Holzberg verkauft. Mhm. Und an die Firma Kavriel. Und die Firma Kavriel ist, wie gesagt, eine Tiefbaufirma. Mhm. Und vom März 1997 gab es einen Sonderbetriebsplan, der also vorsah, dass dieser Holzberg tatsächlich verfüllt wird. Dieser Holzberg ist von der Firma Kavriel mit diesem Sonderbetriebsplan gekauft worden. Allerdings ist dieser Sonderbetriebsplan eben nun schon in die Jahre gekommen. Und es ist so, dass das, was da genehmigt worden ist, heute so nicht mehr genehmigt werden kann. Es muss ein neuer Sonderbetriebsplan her, weil da wurden zum Beispiel Stoffe genehmigt, die man dort einlagern kann, die heute so nicht mehr genehmigt werden würden. Und deswegen ist der Status quo, dass es einen neuen Abschlussbetriebsplan für diesen Holzberg geben muss, unter Berücksichtigung der Gesetze, die jetzt gelten und nicht die 1997 mal gegolten haben. So. Die Firma Kavriel hat also sich auf die Fahnen geschrieben, dort passend, was weiß ich, über 1,5 Millionen Kubikmeter Erdaushub rein, den zu verfüllen. Und das ist auch alles nachvollziehbar, weil irgendwo muss die Firma ja mit ihrem Erdaushub und mit ihrem Bauschutt hin. Nun hat sich aber dieses Biotop dort gebildet. Nach meinem Kenntnisstand sind von den vielen Tierarten, die ich eben aufgeführt habe, immerhin 18 dabei, die auf der roten Liste stehen, die streng geschützt sind. Ne? Und einen solchen Lebensraum zu zerstören, ist in der heutigen Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann man einfach nicht machen. Wir haben eine eklatante Biodiversitätskrise hier auf unserem Planeten. Und da hat sich also in einem Raum ein Biotop gebildet. Das muss man sich auch mal überlegen, der ja also von intensiver Landwirtschaft geprägt ist. Ne? Und mir kommt das da so vor wie so eine Arche Noah. Ne? Die haben sich dort in dieses Flachwasserbiotop geflüchtet und die Natur hat sich das zurückerobert. Das dabei zuzuschauen war eine äußerst befriedigende Sache und nun soll das zugeschüttet werden. Das ist unvorstellbar. Das ist einfach unvorstellbar. Und wir Kletterer waren in einem ganz grundlegenden Dilemma. Denn die Firma Kavriel hatte uns sofort erlaubt, dort weiter zu klettern. Das bei der Firma, die davor der Besitzer war, war das auch so. Aber Kavriel hat gleich gesagt, ja, und gar kein Problem. Und wir machen eine Nutzungsvereinbarung und ihr könnt da weiter klettern. So, und als es dann hieß, das soll verfüllt werden, da mussten sich die Kletterer positionieren. Und das gab sehr, sehr intensive Auseinandersetzungen. Die einen sagten, ja, wenn wir uns jetzt auf die Seite der Bürgerinitiative, die sich gegen diese Verfüllung dort in Böhlitz gegründet hat, Böhlitz ist der Ort, wo der Holzberg liegt, dann wird uns Kavril das Klettern verbieten. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir also immer ein schlechtes Gewissen haben. Also so ging es zum Beispiel mir. Es kann doch nicht sein, dass man also sagt, wir halten uns da raus, hoffen, dass die Bürgerinitiative das irgendwie schafft, das zu verhindern, aber wir halten die Füße still, damit Kavril nicht irgendwann sagt, ja, ihr Kletterer, ihr seid uns in den Rücken gefallen und deswegen sperren wir euch jetzt aus. Und diese Diskussion wurde sehr intensiv geführt. Es gab eine Entscheidung, die Kletterergemeinde und der Leipziger Alpenverein hat sich ganz eindeutig positioniert, hat gesagt, wir werden auch für den Erhalt dieses Biotops kämpfen. Daraufhin wurde uns die Nutzungsvereinbarung gekündigt. Es gab eine Kündigungsfrist von 2 Jahren. Zuerst wurde sie uns fristlos gekündigt. Dagegen wurde gerichtlich vorgegangen. Dann wurde diese fristlose Kündigung zurückgenommen und eine fristgerechte Kündigung ausgesprochen. Und die Nutzungsvereinbarung ist jetzt abgelaufen, die Kündigung ist jetzt in Kraft und seit Ende April können die Kletterer den Holzberg nicht mehr betreten. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Erstens, weil Leute bestraft worden sind, weil sie sich für ein Biotop einsetzen. Und zwar mit der härtesten Strafe, die man überhaupt ihnen auferlegen kann, nämlich nicht mehr klettern zu gehen, in einem der wichtigsten und schönsten Kletterspots hier in Mitteldeutschland. Mit 120 Routen, du hast es schon gesagt, mit einer wunderschönen Umgebung. Uns dort einfach auszusperren, ist natürlich eine ganz bittere Pille. Aber dieses Damoklesschwert schwebte ja die ganze Zeit über uns. Wir wussten, dass das passieren kann. Und wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen und uns nicht einfach dort rauszuhalten und zu sagen, lasst mal die anderen machen. Wir wollen vor allen Dingen nur eins, klettern. Das wäre sehr egoistisch gewesen. Und ich bin sehr froh, dass es dort relativ schnell eine relativ klare Meinung der Kletterergemeinde hier in der Region gab. So, das ist also der Status quo. Die Kletterer sind ausgesperrt. Die Firma Kavril hat nach wie vor den Plan, diesen Holzberg zu verfüllen. Und alle Bemühungen von den Kletterern, auch der Bürgerinitiative, denn wir sind ja uns alle einig, dass selbstverständlich die Interessen der Firma Kavril sehr wohl berechtigt sind. Die Firma Kavril hat ein gutes Standing in der Region, ist ein großer Arbeitgeber in der Region, hat auch viel für die Region getan. Das muss man alles mal auch mal sagen. Aber wie sie sich dort in Bezug auf diesen Holzberg verhalten hat, ist mir ein völliges Rätsel, weil die Politik sehr schnell gemerkt hat, dass es natürlich ein ganz großes Problem ist, heutzutage ein solches Biotop zu zerstören. Und da hat sich also der Wolfram Günther als jetziger Umweltminister, das hat er schon auch als Fraktionsführer der Grünen im Landtag, hat er das also auch schon gemacht. Selbst der Ministerpräsident, der ist sogar hingefahren nach Groß-Tschepper zu Kavril. Der persönlich hat er sich dafür eingesetzt. Es ist sogar so weit gekommen, dass die Landesregierung den Kletterern 500.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, um Kavril diesen Steinbruch wieder abzukaufen, damit die ohne Gesichtsverlust und auch ohne finanziellen Verlust dort aus der Sache wieder rauskommen. Die wollten einen Kletterer- und Naturpark dort etablieren und es gab sogar relativ ausführliche Bemühungen, einen Ersatzstandort zu finden. Und der ist auch gefunden.
Den Tagebau Schlenhain.
Der ist auch angeboten worden und diese ganzen Offerten, um also die Sache auf gütlichen, einvernehmlichen Wege aus der Welt zu schaffen, sind alle durchweg gescheitert. Und die Begründungen dafür sind in meinen Augen völlig fadenscheinig. Also eine Begründung ist, ja, in Schlenhain kann ja jetzt nicht eingelagert werden, weil das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Ja, im Holzberg kann auch nicht eingelagert werden, weil diese Genehmigungsverfahren, nämlich dieser neue Sonderbetriebsplan, auch noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn der, was eine große Überraschung wäre, wenn der entgegen allen Erwartungen tatsächlich eine Genehmigung erteilt werden würde vom Oberbergamt, dann würde es natürlich sofort eine Klagewelle geben. Und die würde Jahre dauern, diese Klagegeschichte, sodass es also auch nicht möglich ist, im Holzberg einzulagern. Das ist also viel eher möglich, also in Schlehenhain einzulagern. Und ich glaube, die Firma Kavri wird sich verzocken. Denn das wird noch einige Jahre wird sich das hinziehen, wenn es tatsächlich zu einer Konfrontation vor Gericht kommen sollte. Und irgendwann wird dieser Tagebau Schlehenhain dann renaturiert werden und dann wird dann vielleicht auch nicht mehr möglich sein, da was einzulagern. Und dann hat Kavri sich episch verzockt. Ich weiß nicht, ich kann dieses Verhalten dieser Firma nicht richtig nachvollziehen. Also mir kommt das vor, als ist da ganz viel Trotz im Spiel. Ja, also wenn wir da nicht verfüllen dürfen, dann dürft ihr da nicht klettern und wir bewegen uns hier keinen Millimeter von der Stelle. Also so kommt mir das vor. Mir kommt das so vor. Also man könnte ja sagen, okay, ja, die Kletterer, die sind uns zwar in den Rücken gefallen und die haben sich auf die Seite der Bürgerinitiative geschlagen und die kämpfen jetzt dafür, dass wir das nicht verfüllen dürfen, aber im Grunde genommen, ob die da nun klettern oder nicht, ist ja eigentlich egal. Ja. Lass sie klettern. Aber das machen sie eben nicht. Und sie lassen sich auch nicht haben sich auf das Verkaufsangebot nicht eingelassen. Sie haben nicht mal sich darauf eingelassen, dass diejenigen, die hier in diesem Land, also in Sachsen, die Verantwortung tragen, dass sie sich so vehement dafür eingesetzt haben, dass eine Lösung gefunden wird. Das nicht mal das hat die Firma Kavri beeindruckt. Was mich hat das sehr beeindruckt, mit welcher Vehemenz dort die Politik tatsächlich versucht hat, eine Lösung herbeizuführen, fand ich irgendwie ganz toll. Aber es hat alles nicht gefruchtet und der Status quo ist, die Kletterer dürfen nicht klettern. Die Planungen zur Verfüllung sind wieder aufgenommen worden. Der Herr Kretschmer ist verprellt worden und der Herr Günther auch. Und es läuft jetzt tatsächlich auf eine Klagegeschichte hinaus. Das ist der Status quo.
In welcher Hinsicht, du hast gesagt, die werden sich verzockt haben, weil sie eventuell später den Tagebau Schlehenhain auch nicht mehr zur Verfügung haben. Im Holzberg wird es nicht möglich sein, weil sie diese
Sonderbetriebsplan, der Abschlussbetriebsplan oder wie man es nennen will, nicht dazu führen wird oder es nicht möglich machen wird, dort dieses Biotop zu zerstören. Weder eine Vollverfüllung noch eine Teilverfüllung wird dort möglich sein. Ich glaube das nicht, dass das möglich ist, dass heutzutage das durchsetzbar ist. Das glaube ich einfach nicht. Dass man also vom Oberbergamt dort diese Genehmigung erteilt wird. Und wenn man sie erteilt, wird dagegen geklagt werden. Und eine Klage kann ja immerhin so ausgehen, dass es verboten wird. Auch wenn es diese Genehmigung gibt. Dass das Gericht das wieder kippt. Ja, und das dauert Jahre. Jahre wird diese Prozedur dauern. Und deswegen verstehe ich das alles nicht.
Sie können die Prozeduren hier im Holzberg sogar länger dauern als eventuell im Schlehenhain, wo es nur
ja.
Ja. Das ist eine Vermutung oder das ist
Das ist natürlich nur eine Vermutung. Aber trotzdem kann man ja natürlich eine Prognose abgeben, die ja Hand und Fuß hat. Wie lange dauert denn sowas? Wenn in Deutschland, wenn ein Sonderbetriebsplan, diese Genehmigung ist ja noch nicht erteilt. So. Vielleicht wird sie auch nie erteilt. Das ist ja die erste große Unsicherheit für Kavri. Und wenn sie denn doch erteilt wird, was aber keiner glaubt, aber wenn sie denn doch erteilt wird, dagegen geklagt. So, das dauert alles Jahre. In Deutschland, wie lange dauert das? Das kann 5 Jahre dauern, 10 Jahre dauern. So lange dauert das ja in Deutschland, dass man, wenn man also klagt und dann die nächste Instanz. Und also ich werde nie verstehen, warum Kavel nicht gesagt hat, okay, wir nehmen die 500.000. Nehmt diesen Scheiß zurück, wir haben uns da einfach mal geirrt, wir hätten uns vorher erkundigen sollen, wir hätten das Gutachten vorher machen sollen, dann hätten wir das Ding gar nicht gekauft, weil wir gedacht hätten, oh Gott, wenn da so viel Viehzeug kreucht und fleucht, da können wir das ja in Deutschland ja nie verfüllen. Man kann ja nicht mal eine Wiese, wo plötzlich ein paar Obstbäume gewachsen sind, die kann man dann plötzlich nicht mehr, die war früher mal Bauland und jetzt ist es eine Streuobstwiese und dann ist es erledigt mit dem Bauland und das... Und da sind 18 Arten auf der roten Liste. Das kann man in Deutschland nicht mehr verfüllen. Das glaube ich nicht. Ich glaube daran nicht. Und selbst wenn, dann wird dagegen geklagt. Und es wird in meinen Augen wird es nicht möglich sein, dort zu verfüllen. Gott sei Dank übrigens, weil dann wäre ja unser Hauptziel erreicht, nämlich das Biotop zu bewahren.
Was war denn das Argument von Michael Kretschmer zu sagen, ich werde auch mit denen reden? Sag ich mal, du hast das gesagt, gute Arbeit.
Ja, das Argument liegt da auf der Hand. Das Argument ist dieses wertvolle Biotop. Es ist eins oder sogar das wertvollste Biotop in Sachsen, was die Artenvielfalt von
Tieren und Pflanzen. Aber ist auch ein großer Arbeitgeber, der vielleicht auch.
Der ist sogar ein Spender für die CDU. Aber das spielt ja keine Rolle. Ich glaube, dass erkannt worden ist von der Politik, dass man das heutzutage nicht mehr machen kann und dass man wollte aber, und da bin ich wieder bei den berechtigten Interessen der Firma Kafriel, man wollte natürlich auch der Firma Kafriel einen Weg zeigen, aus diesem Dilemma herauszukommen und auf sie zuzugehen, ihnen Zugeständnisse zu machen, ihnen einen Ersatzstandort anzubieten. Also der ehemalige Ministerpräsident, der ist ja im Aufsichtsrat von Namibrak, der Schlenhain betreibt. Die wurden da alle involviert. Die haben dort sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und einen Haufen Zugeständnisse gemacht. Und auch die Tatsache, dass dort plötzlich 500.000 Euro zur Verfügung standen. Ja, also meines Wissens ist es mehr Geld, als Kavri für dieses Areal bezahlt hat. Und auch dieses Projekt, was dort angedacht wurde, ist eine feine Sache. Natur- und Kletterregion Holzberg, eine ganz tolle Sache. Das wäre also ein richtig gutes Ding geworden. Das wäre auch für die Region auch wichtig gewesen und gut gewesen. Ist ja jetzt schon so, dass also aus ganz Ostdeutschland, Ost-Berlin und sonst wo die Kletterer zum Holzberg kommen. Wenn man mal am Wochenende am Holzberg gewesen ist, bei schönem Wetter, da konnte man da mal 100, 120 Kletterer antreffen.
Ja. Könntest du dir auch vorstellen, dass das mit einem irreparablen Imageverlust für Kafriel?
Ich glaube, der ist schon eingetreten.
Der ist schon eingetreten. Woran machst du es fest?
Na, zum Beispiel an der Petition, die jetzt läuft. Mhm. Ja, also
vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Warum habt ihr eine Petition gestartet? Was ist das Ziel dieser Petition?
Na, die ganze Sache am Köcheln zu halten. Die Aufmerksamkeit wach zu halten bei den Leuten und natürlich ein unüberhörbares und unübersehbares Zeichen zu setzen für die Politik, dass das also nicht zu den Akten gelegt werden darf, sondern dass also, und diese Petition weist dort also sehr deutlich darauf hin, dass die Leute sehr wohl daran interessiert sind und sich dafür einsetzen, denn ich glaube, wir sind schon bei 16.000 Unterschriften zurzeit und es werden jeden Tag einige hundert mehr, Tag für Tag. Und das ist natürlich, klar, das ist ein Image-Schaden. Auf der einen Seite, das zu sehen, dass sich so viele Leute dafür engagieren und dort unterschreiben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein unübersehbares Zeichen für die Politik, weiter an der Lösung dieses Problems zu arbeiten. Das ist der Grund, warum diese Petition gemacht worden ist. Und ich kann nur bitten, dort zu unterschreiben.
Du hast gesagt, es läuft jetzt auf wahrscheinlich auf eine Klagewelle hinaus. Oder gibt es ein Quorum bei euch? Oder das ist einfach nur eine Aufmerksamkeit, also quasi zu zeigen, so viele Leute wollen das nicht.
Es gab eine Veranstaltung der Holzbergretter, so aus Anlass, dass der Holzberg nun gesperrt worden ist für die Kletterer. Und da war der Wolfram Günther höchstpersönlich da und hat die Situation nochmal geschildert, hat die Position der Politik dargelegt und hat hat eben auch eingeschätzt, dass alle Möglichkeiten jetzt eigentlich ausgeschöpft sind und dass es auf eine Klagegeschichte hinausläuft. Und wenn der das sagt, dann, wenn der das so einschätzt, der hat sicherlich noch einen tieferen Einblick auch in diese ganzen Abläufe und so, auch was dort hinter den Kulissen besprochen worden ist, der redet mit Herrn Kretschmer, der redet mit Herrn Karnal, mit der Frau Weiß, die Prokuristin und jetzige Chefin. Also der hat da noch einen tieferen Einblick in diese ganzen Gedanken und Forderungen und Hintergründe. Und wenn der das sagt, dann kann man das, glaube ich, kann man das schon annehmen, dass es so werden wird.
Wann würdest du denn sagen, wärst du zufrieden mit deinem Engagement für den Holzberg? Was sollte deine
Wenn ich Meinung? Zufrieden wäre, na, das ist leicht zu sagen. Erstens, und das ist unser oberstes Ziel gewesen, und da bin ich auch relativ optimistisch, dass das erreicht wird, ist dieses Biotop zu schützen. Das zweite wäre, dass die Kletterer dort wieder in ihr Klettergebiet dürfen. Und das dritte, dass auch die Firma Cavriel eine Möglichkeit hat, ihren Erdaushub und ihren Bauschutt irgendwo unterzubringen. Und dass es eine gütliche Lösung gibt, mit der alle leben können. Problem ist, diese Lösung, die auf dem Tisch lag, die war so eindeutig und so leicht eigentlich annehmbar für alle Seiten. Es war eine Win-Win-Win-Situation. Das Biotop hätte gewonnen, die Kletterer hätten gewonnen, die Region hätte gewonnen, Cavriel hätte auch gewonnen, die hätte nämlich gesichtswarend und ohne finanzielle Verluste hätten sie da rauskommen können. Ja, ich werde nie verstehen, warum man also das nicht angenommen hat. Das werde ich nie verstehen. Und wenn man sich da über die potenziellen Gründe Gedanken macht, dann macht einen das schon ein bisschen traurig. Ja? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Situation eintritt, die noch günstiger für alle Beteiligten, vor allen Dingen auch für Cavriel ist, als die es schon gab.
Wie bist du denn, was denkst du zu der öffentlichen Berichterstattung darüber? Würdest du dir mehr wünschen? Würdest du das sagen, das Thema wird auch durchaus oft aufgegriffen und hat den Stellenwert in Medien, die es bekommen sollte?
Oder eindeutig, ja. Also der MDR hat darüber berichtet und ist in der Sächsischen Zeitung und in der LVZ ist darüber berichtet worden, in vielen Online-Medien ist darüber berichtet worden. Also die Aufmerksamkeit steigt stetig. Mhm. Ja. Und jetzt durch die Petition noch einmal, weil die sehr viele Leute erreicht hat. Also ich denke schon, dass die Berichterstattung sehr intensiv und auch sehr ausgewogen war. Das, was ich so gelesen und gesehen und gehört habe, muss ich schon sagen. Und weil du den Image-Schaden ansprachst, der wird immer größer für die Firma. Mhm. Immer größer und größer. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, dort nicht richtig verstanden worden ist. Na, dass also das natürlich pures Geld wert ist, ein gutes Image zu haben. Und wenn das jetzt leidet, und das tut es, ist das noch ein Grund mehr für Unverständnis, dass also die ausgestreckte Hand nicht genommen worden ist von Cavriel.
Vielleicht auch nochmal Leute mitzunehmen, die gar nicht so in dem Thema drin sind. Was ist denn das deutsche Naturschutzrecht? Was beinhaltet das? Kannst du dann
eigentlich? Das kannst du gleich mal rausschneiden.
Ja, das schneide ich raus. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Nein, da kenne ich. Da musst du mal.
Vielleicht mal anders gefragt. Du hast gesagt, es gibt Tierarten, die sind auf der roten Liste. Die sind, werden geschützt, sind gesetzlich geschützt, kann man das so sagen?
Ja.
Die sind gesetzlich geschützt. Ist das auch ein großes Argument, was dagegen spricht? Also diese rote Liste, dass man da nicht einfach sagen kann, wir machen das oder geht es da eher wirklich
unmöglich.
Um Stoffe,
die eigentlich, Bereich? Ja, eigentlich ist es unmöglich. Also es ist ja so, wenn man sowas tun will, dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Viecher einsammelt und woanders ansiedelt. Dass man also einen vergleichbaren Lebensraum schafft. Mhm. So. Und auch das wurde ja diskutiert. Aber die Leute, die was davon verstehen, die sagen natürlich, das geht überhaupt nicht. Ja. Ist völlig unmöglich, geht
in der
nicht.
Theoretisch
ja, aber ein Lebensraum zu schaffen, der so beschaffen ist wie dieses Biotop, was ich dort gebildet habe, das geht nicht. Und das ist einfach nur eine Ausflucht. Und das ist eigentlich das Argument, was die Naturschützer hervorbringen. Dieses Biotop muss einfach so, wie es ist, an der Stelle erhalten werden und fertig. Gerade weil es eben so viele und vor allen Dingen auch so seltene und streng geschützte Tierarten sind. Das geht nach deutschem Naturschutzrecht nicht. Aber diese speziellen rechtlichen Bestimmungen, die, da kenne ich mich natürlich
nicht. Muss man nachlesen. Genau. Wir werden auf jeden Fall die Petition verlinken und unterstützen das Vorhaben. Teilt die Petition, unterschreibt die Petition, damit der Holzberg eventuell noch gerettet werden kann und auch bald wieder vielleicht beklettert werden kann. Ist das jetzt erstmal dieses Kletterverbot auf unbestimmte Zeit, wenn jetzt die ganzen Klagen kommen oder wenn es Klagen geben soll, dann wird es erstmal die ganze Zeit.
Ja, es ist Privatgelände.
Ist gesperrt. Aber, ne?
Und als schon das erste Mal das Gelände gesperrt war, in der Zeit, wo es hieß, also wir haben eine fristlose Kündigung ausgesprochen, da wurde dann tatsächlich, wurden die Leute angezeigt wegen Hausfriedensbruch. Das ist allerdings auch wieder schwierig, weil das ja nicht eingezäunt ist, das Gelände ist. Eigentlich besteht der Betretungsrecht und da gibt es also unterschiedliche Auffassungen und so weiter. Nichtsdestotrotz, das Klettern, man kann dort nicht klettern zurzeit und es gehen die Leute auch nicht klettern. Ne? Und man will ja nicht ständig irgendwie Gefahr laufen, dort sich gerichtlich auseinanderzusetzen mit Kafriel. Es ist sehr bitter, dieses Kletterverbot, dieses Betretungsverbot ist auf unbestimmte Zeit, da gibt es also nicht irgendwie eine Befristung oder irgend sowas. Und wie gesagt, das Privatgelände und fertig, ja. Also das ist zurzeit unmöglich, dort zu klettern.
Zum Schluss würde ich dich gerne nochmal fragen, auch vielleicht für andere Leute, die sich für ähnliche Belange interessieren. Was ich bei dir raushöre, ist, dass ihr eigentlich in einer, sag ich mal, komfortablen Situation seid, dadurch, dass ihr eigentlich auch viel öffentliche Berichterstattung bekommt, dass ihr Politiker habt, die sich dafür einsetzen, die, wo man es vielleicht auch gar nicht erwartet habt, dass ihr Unterstützung von Seiten bekommen habt, wo ihr.
Also so, ich persönlich habe das nicht so erwartet, dass sich dort so vehement auch von Seiten der Politik dafür eingesetzt wird. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man erkannt hat, dass bestimmte Dinge heutzutage nicht mehr gehen.
Jetzt gibt es vielleicht andere, vielleicht auch Biotope, Kletterfelsen, die vielleicht nicht dieses Renommee haben, wo es vielleicht ähnliche Fälle gibt, wo große Firmen auch Interessen haben und da, ich weiß nicht, nehme ich jetzt mal an, dass es das auch gibt, die vielleicht dann nicht so eine, sag ich mal, die Möglichkeit haben, eine Petition mit 16.000 Unterschriften zu haben oder den Einsatz dieser Politik auf ihrer Seite zu haben, sondern vielleicht auf Seiten der Unternehmen. Was würdest du den Leuten denn raten, wie sie sich stark machen können dafür, auch wenn vielleicht die Bedingungen gar nicht so gut sind wie jetzt bei euch?
Naja, die Bedingungen sind ja am Holzberg deshalb so gut, weil man eben festgestellt hat, wie wertvoll das Biotop ist. Ich denke, das ist ja eine Grundvoraussetzung für ein Engagement, dass etwas als sehr wichtig und wertvoll erkannt wird. Und dann ist es der Weg, den wir auch gegangen sind, dass man also mit großer Vehemenz versucht, Leute zu aktivieren, Unterstützer um sich zu scharen, die Politik mit zu involvieren. Also das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess. Das habe ich ja nun am eigenen Leib gespürt und ich bin ja nicht einer von denjenigen, die sich dort, ich bin ja monatelang im Jahr unterwegs. Es gibt Leute, die sich Tag für Tag dafür engagieren. Der Herr Winkler zum Beispiel, der Herr Patzer oder der Toni Werner, der Chef vom Alpenverein und so weiter. Das sind also alles Leute, die sich unglaublich für diesen Holzberg engagiert haben. Und wenn man erkannt hat, dass etwas wichtig ist, dass man das unbedingt machen muss, dann muss man das auch so machen. Da muss man versuchen, ein Bündnis, der Holzbergretter, das ist ja ein Bündnis von verschiedenen Leuten und von verschiedenen Institutionen, die IG Klettern, die Interessengemeinschaft in Halle-Lübbe-Jön und hier in Mitteldeutschland und die Bürgerinitiative und verschiedene relativ prominente Kletterer, die sich also zu diesem Bündnis zusammengetan haben. Also auf diese Art und Weise muss man dann versuchen, ein schlagkräftiges Bündnis von Leuten zusammenzukriegen, die sich dann für sowas einsetzen können.
Jetzt haben wir länger über das Biotop geredet. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf das Klettern kommen. Du bist ja jetzt wirklich ein erfahrener Kletterer mit sehr vielen Expeditionen, die du auch gemacht hast. Jemand, der nicht klettert, was würdest du dem denn sagen? Was ist das Tolle am Klettern, am Bergsteigen? Warum würdest du das anderen ans Herz legen, das mal auszuprobieren? Und wenn ja, vielleicht womit auch anfangen?
Ach, das ist auch ein weites Feld. Also das Klettern ist deshalb so aufregend für mich, weil das damit zu tun hat, dass man ständig sich selbst besiegen muss, dass man ständig am Rande des Kontrollverlustes ist, wenn man irgendwie an der Grenze seiner Fähigkeiten und seiner Leistungsfähigkeit klettert und dass man also ständig diese Kontrolle zurückerobern muss, dass man ständig seine Angst niederkämpfen muss. Und dass es ein unglaublich befriedigendes Gefühl ist, wenn man das geschafft hat, wenn man oben angekommen ist. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist also wahnsinnig aufregend. Es ermöglicht ein unglaublich intensives Lebensgefühl. Uns wirft man ja oft vor, uns Kletterern, dass wir lebensmüde seien, ne? Verantwortungslos umgehen würden mit unserem Leben und mit unserer Gesundheit. Genau das Gegenteil ist richtig. Wir lieben das Leben ganz besonders und deswegen haben wir so großen Spaß daran und ziehen so große Befriedigung daraus, dieses Leben so intensiv zu spüren. Das kann man beim Klettern ganz toll. Das nächste ist, dass man, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht alleine klettern kann. Bouldern, tut mir leid, Leute, ist ja kein Klettern. Und
ja, da hast du ganz viele Fans verloren.
Man muss das, ja, das macht nichts. Wenn man mit Seil klettert, wenn man fair klettert, wenn man womöglich noch selber absichert und so weiter, dann ist das eben eine sehr, sehr befriedigende und spannende Sache. Und dazu gehören immer andere Leute. Der Sicherungsmann, der Partner. Es ist nirgendwo so intensiv die Beziehung zum anderen Menschen. Man übernimmt nicht nirgendwo so intensiv Verantwortung für jemanden anders, wenn man ihn sichert. Ja, und das ist also ein Aspekt des Kletterns, was mir ganz besonders doll gefällt, muss ich sagen. Diese Verbundenheit, die man dort beim Klettern spürt mit seinem Kletterpartner, die gibt es buchstäblich, also jedenfalls in meiner Lebenswirklichkeit, buchstäblich nirgendwo anders. Eine große Sache ist das für mich. So, und dann ist man natürlich immer, mal abgesehen von Boulderhallen, in grandioser Natur unterwegs. Also Bergsteigen, Klettern macht man immer irgendwo an Felsen, an Bergen. Mich fasziniert das. Also man braucht nur mal in die Sächsische Schweiz zu fahren, wie grandios es da ist. Oder in die Dolomiten. Oder in die Alpen. Oder was weiß ich, nach Patagonien. Oder in den Himalaya oder ins Karakorum. Oder es ist einfach, die grandiosesten Landschaften der Erde stehen aus Bergen. Also jedenfalls sehe ich das so. Auch ein wichtiger Aspekt, also deswegen bin ich Kletterer geworden und ich glaube, dass ich das auch immer bleiben werde, bis zu meinem letzten Atemzug.
Jetzt dieses sich besiegen oder seine Angst immer wieder niederringen, hättest du dir das auch im anderen Berufsfeld vorstellen können, das auszuleben? Oder war Klettern schon das, wo du sagst, das ist das? Oder machst du das in deinem alltäglichen Leben auch? Ist es so was, wo du sagst, das ist immer wieder was mich total fasziniert?
Ja, ich bin ja von Haus aus kein Kletterer. Also in einem Kletterer Elternhaus groß geworden. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich bin zum Klettern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich mal so sagen. Das erste Mal klettern war ich schon 30. Also ich habe relativ spät angefangen, deswegen bin ich auch ein lausiger Kletterer, aber Spaß macht's trotzdem. Ich habe mit Klettern angefangen, da haben die Spitzenleute ihren Zenit schon längst überschritten. Habe ich überhaupt mit Klettern erst angefangen. Nichtsdestotrotz hat mich das volle Pulle fasziniert vom ersten Augenblick an, aus den eben genannten Gründen. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Vielleicht erwischt es ihn ja auch dann so wie mich. Das Problem ist nur, das wird man dann nie wieder los. Also diese Infektion, die man da davon getragen hat, diese Klettersucht, die ist dann persistierend, die geht nicht mehr weg.
Dieser Podcast ist ja auch ein Kulturpodcast und deswegen darf jeder Gast am Ende den Zuhörern eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Wenn du es möchtest, darfst du es auch machen. Gibt es ein Buch, das man unbedingt lesen sollte und eine Musik, die man unbedingt hören
sollte. Ja, es gibt ganz viele Bücher, die man unbedingt lesen sollte. Mein Buch, was ich immer empfehle, auch meinen Gästen, die mit mir klettern gehen und Bergsteigen gehen. Ich führe ja auch Touren in Nepal und so. Und das ist der Michel de Montaigne, die Essays. Mhm. Das ist ein Philosoph. Ja, das ist so eine Art Philosoph. Eigentlich ist es ein Mann, der einfach sich selbst beobachtet hat und diese Beobachtung niedergeschrieben hat. In einem epochalen Werk, Weltliteratur ist das. Da gibt es so Exzerpte, man kann das Ding hat, was weiß ich, 4, 5 Bände. Gibt es aber so kleine Büchlein, wo so die wichtigsten Dinge herausgezogen worden sind. Arthur Franz bei Reklam ist so ein Exzerpt erschienen, das trage ich mal bei mir. Das ist ein ganz kleines Büchlein mit ganz dünnen Seiten und ganz kleiner Schrift. Das kann man fast in der Hosentasche haben und da drin lesen und das ist einfach sehr erfrischend. Das ist, was weiß ich, 450 Jahre alt, das Buch, und es liest sich so, als wäre es gestern geschrieben worden. Die Menschen haben sich also in diesen Jahrhunderten nicht verändert. Also das ist einfach so und das ist auch schon allein die Tatsache ist nicht schlecht. Ne? Und ich bin Beatles-Fan. Also das waren grandiose Musiker. Zwei sind es ja heute noch. Und wenn man sich diese Musik anhört, also die fasziniert mich maßlos bis heute, wie die Jungs, was die Jungs für kreative Köpfe waren. Das war toll. Also Sergeant Pepper.
Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Dr. Olaf Rieck. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich habe mich gefreut.
Jetzt am Ende darfst du auch nochmal, ganz am Ende, ich habe es schon 5-mal gesagt, auch in deinen Worten nochmal sagen, warum man, was Leute, Zuhörer von Milch und Kultur machen können, die jetzt gehört haben und denken, oh, da will ich mich auch für stark machen, für den Holzberg. Was sollten die tun?
Ja, also die Petition unterschreiben, sich erkundigen, was für Aktionen laufen, teilnehmen und ja einfach vielleicht sogar bei der Bürgerinitiative oder bei den Holzbergrettern, da findet man im Netz ganz viel, sich einfach melden und sagen, hier, ich bin auch noch da und wenn ihr was zu tun habt, dann greift auf mich zurück.
Und spenden, stimmt das auch?
Spenden auch, wir müssen uns ja wappnen für die Klagen. Genau. Ganz genau.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.